Die Energiewende soll Deutschland retten, doch die Unternehmen, die sie vor Ort umsetzen müssen, die schlagen Alarm. Ja, warum dauern denn Netzanschlüsse oft Monate? Warum werden Solaranlagen abgeriegelt? Warum steigen die Netzentgelte? Und was müsste die Politik ändern, damit die Energiewende wirklich funktioniert? Wir sprechen heute mit Daniel Wolter, Geschäftsführer der Stadtwerke Garbsen. Er sitzt genau an der Schnittstelle zwischen Politik, Stromnetz und den Menschen vor Ort und kann uns erklären, wo die Energiewende scheitert, wo sie funktioniert und was jetzt eigentlich passieren muss. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles wird Strom. Ich bin Robin und bei mir ist natürlich mein großartiger Podcast-Partner und Kollege und Freund Felix Goldbach. Hi Felix.
Moinsen.
Ja, und wenn wir über die Energiewende sprechen, dann reden wir oft über Solaranlagen, Windkraft, Elektroautos. Doch am Ende muss ja jemand dafür sorgen, dass der Strom tatsächlich bei den Menschen ankommt. Genau hier kommen dann eben die Stadtwerke ins Spiel. Und deswegen passt eben Daniel Wolter als Geschäftsführer der Stadtwerke Garbsen hier perfekt zu diesem Thema. Mit ihm sprechen wir darüber, welche Herausforderungen Stadtwerke aktuell bewältigen müssen, warum der Netzausbau vielerorts an Grenzen stößt, welche politischen Entscheidungen helfen würden und wo die Energiewende vor Ort gelingen kann. Das sind mal wieder dicke Bretter, die wir bohren. Und dafür freue ich mich erstmal, dass Daniel mit dabei ist. Hi Daniel.
Hallo, ich grüße euch.
Wunderbar. Also in den nächsten, keine Ahnung, 30 bis 60 Minuten, wir lassen uns selber überraschen, werden wir über das Thema sprechen. Und ihr fragt euch vielleicht, jede Woche, Dienstag um 17 Uhr, bringen die auf YouTube und auf allen Plattformen, Spotify, Apple Podcasts, immer eine neue Folge raus. Wie machen die das eigentlich? Ja, das machen wir aus absoluter Überzeugung und weil wir großartige Partner haben. Und das ist heute GoE mit ihren genialen Ladelösungen für Elektroautos, um die Elektroautos unterwegs immer sicher und zuverlässig aufzuladen. Und ich muss an der Stelle auch mal sagen, ich habe die GoE-Produkte schon benutzt, bevor sie uns überhaupt hier unterstützt haben. Also aus voller Überzeugung finde ich die Produkte echt genial. Da gehört zum Beispiel so eine Gemini Flex dazu. Die kann man unterwegs überall hin mitnehmen. Und noch mit so einem Adapter-Set kann man dann wirklich überall laden. Das habe ich auch schon gemacht, ja. Also selber schon im Skigebiet im Winter hier an so einer Drehstrom-Steckdose geladen. Schuko-Steckdose findet man überall, geht zwar langsam, aber hey, man hat Strom. Und sogar im Camping hier mit so einem Adapter funktioniert das wunderbar. Also GoE finde ich wirklich eine tolle Marke, die ich bedingungslos unterstützen kann. Auch das Team dahinter ist großartig. Sie unterstützen uns im Prinzip seit Anfang an hier beim Podcast. Deswegen vielen lieben Dank an der Stelle. Und wenn ihr noch geniale Ladelösungen sucht, wisst ihr jetzt wo.
Ja, ich freue mich total, dass er hier ist. Ich hatte vor einiger Zeit in Langenhagen auch bei Hannover einen Dreh bei einem Zuschauer von mir. Und der war ein bisschen verzweifelt, weil nämlich sein Smart Meter übernommen wurde von einem anderen Netzbetreiber. Also ich glaube, die Enercity hat den Netzbetreiber dort vor Ort gekauft. Und ab diesem Zeitpunkt wusste er nicht mehr oder wussten die Leute dort nicht mehr, was er denn eigentlich zu zahlen hat. Und er hat dann immer wieder versucht, Enercity zu erreichen. Und er sagte, du, das ist wahrscheinlich in ganz Deutschland ganz oft schon passiert, dass dann die Smart Meter, die dort irgendwo eingebaut wurden, dann gar nicht mehr zu den Smart Metern passen, die sozusagen normalerweise die Stadtwerke dort eingebaut hätten oder haben würden, wenn sie es vorher selbst gemacht hätten. Und dass dann plötzlich die Kommunikation nicht mehr funktioniert. Und da habe ich so gedacht, meine Güte, darüber müssten wir eigentlich mal sprechen. Und Daniel ist nicht nur der Chef der Stadtwerke in Garbsen, er hat auch einen eigenen Podcast. Energielevel heißt dieser Podcast, wo sie sich unfassbar detailliert über die Energiewende unterhalten. Und lieber Daniel, vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, was denn so die größten Herausforderungen im Alltag der Stadtwerke sind. Sind das diese Smart Meter oder diese IMSIS-Systeme, dass wenn man an ein anderes Stadtwerk übernimmt, dass man dann plötzlich welche hat, die nicht zu denen passen, die man selber schon hat? Oder sind es noch ganz viele andere Herausforderungen? Was würdest du sagen?
Na, das sind jetzt schon wieder super Themen. Ich glaube, da könnten wir alle sehr lange drüber referieren. Ich versuche es dann trotzdem mal kurz zu machen. Vielleicht einmal ganz kurz vorne angefangen. Das Thema Smart Meter ist ich glaube, da müssen wir so ehrlich sein, eine große Katastrophe. Wir haben das Thema wirklich vor die Wand gefahren. Also das Thema Digitalisierung im Messstellenbetrieb ist wirklich schlecht umgesetzt worden. Ich versuche das immer so zu sagen, dass wir wollten Klassenbester sein. Ja, also wir wollten, dass das beste, das komplizierteste System, also kein Zähler, der nur die Kilowattstunde misst, sondern der auch gleichzeitig noch steuernd eingreifen kann, also der nicht nur unidirektional Kilowattstunden weiterleitet, sondern bidirektional auch noch Befehle empfängt und dann steuernd eingreift, er alle Regeln im Sinne der Kommunikationssicherheit und der Datenübertragungssicherheit auch beantworten kann. Das hat es teuer gemacht. Das hat es auch komplex gemacht. Und in der Hinsicht hängen wir ein wenig vergleichbar wie bei der Glasfaserinfrastruktur mindestens in Europa deutlich hinterher. Wir kennen die Beispiele aus Schweden, aus Italien, die da schon lange deutlich vor uns liegen. Aber auch da muss man immer ganz kurz wissen und auch ehrlich sein, die haben auch andere Herausforderungen gehabt. Ne? Also ich glaube, man kann nicht digitalisieren der Digitalisierung wegen, sondern um nur mal die beiden Beispiele zu nennen, in Schweden gab es eine Gesetzesänderung, dass einfach die Zähler häufiger ausgelesen werden müssen. Und wer denn die Dimensionen kennt in Schweden, weiß, dass es sehr teuer wird für den Betreiber, regelmäßig zum Kunden zu fahren. Also gab es den erforderlichen Zwang, das anders zu lösen, nämlich im Rahmen der Digitalisierung. Und in Italien, fast ein bisschen klischeehaft, gibt es oder gab es sehr viele Probleme mit dem Stromdiebstahl. Also gab es eine ganz andere Herausforderung, die gelöst werden musste, und auch das wurde über digitale Infrastrukturen gelöst. Wir haben das nicht gehabt und wir wollten vor dem Hintergrund dann auch noch alles perfekt lösen. Ich glaube, die Perfektion, an der sind wir ein bisschen gescheitert. Deswegen hängen wir hinterher. Und ich glaube, die wenigsten kennen diese drei energiewirtschaftlichen Rollen. Wir haben drei wesentliche Player. Der Kunde, der Privatkunde, kennt häufig nur einen, den Lieferanten. Wir haben aber den, der die Energie liefert, als einen Marktteilnehmer. Wir haben den Netzbetreiber und wir haben auch den Messstellenbetreiber. Nur dass Messstellenbetreiber, Netzbetreiber häufig in einer Rolle, die energiewirtschaftlich getrennt sind.
Du hast jetzt gerade Messstellensysteme oder beziehungsweise die Smart Meter angesprochen. Aber was glaubst du, ist so die größte Herausforderung, wo ihr gerade steht oder wo wir allgemein gerade stehen bei der Energiewende? Du hast jetzt gerade Digitalisierung genannt. Du hast jetzt gesagt, dass es drei verschiedene Aspekte eigentlich gibt. Ne? Kunde, Netzbetreiber, Messstellenbetreiber. Was glaubst du, was der größte, die größte Herausforderung auch vielleicht für euch, für die Stadtwerke oder allgemein? Ist das diese Digitalisierung? Ist das wirklich tatsächlich der Punkt, wenn das gelöst wäre, wäre schon ein großes Stück geschafft? Weil ein Stück weit macht ihr ja auch noch die anderen Sachen, also Verteilen von Strom etc., Speicher bauen, vielleicht auch Sachen abregeln oder große Speicher in die Netze bringen. Was würdest du sagen, was ist so die größte Herausforderung im Moment für euch?
Ja, also ich bleibe mal jetzt einmal, ich versuche mal zwei Antworten zu geben. Das eine, das nennen wir so gerne, sind die großen Ds. Das waren in der Vergangenheit mal die drei Ds. Dekarbonisierung, Digitalisierung und der demografische Wandel, also überhaupt die Mitarbeiter zu bekommen, die das Ganze umsetzen können. In den letzten Monaten respektive wenigen Jahren ist ein weiteres D dazugekommen, das Thema Defense. Wir kennen es jetzt aus Berlin, also auch die Angriffe, die Absicherung der kritischen Energieinfrastruktur, was immer wichtiger geworden ist. Das ist die eine Seite, und hinter diesen vier Ds stecken sehr viele wichtige Themen, auch wirklich relevante Herausforderungen. Ich würde trotzdem den Aspekt mal anders beleuchten. Ich glaube, die große Herausforderung, die Energieversorger im Allgemeinen haben, ist die Thematik, dass wir massiv investieren müssen für die Klimawende, die Energiewende, die Wärmewende, all die Wenden, die wir vor uns haben. Wir müssen die Preise senken, auch eine große Thematik, Strompreise, Gaspreise etc. Aber wir müssen auch das Risiko alleine tragen. Es fehlt die Investitionsgarantie, die Stabilität, der vernünftige Rahmen, einfach weil Berlin, und jetzt mache ich mir das mal sehr einfach, hin und her springt und wir keine Planbarkeit haben über einen vertretbaren Zeitraum, der mal deutlich länger ist als 5 Jahre.
Aber da machst du es dir gar nicht einfach, weil also viele wissen das ja nicht, aber wir haben gerade einen anderen Podcast davor noch aufgezeichnet mit Tim Spech zum Beispiel, der ja auch, da haben wir darüber geredet, müsst ihr unbedingt in die Folge auch reinschauen, wie im Vergleich mit China zum Beispiel, Asien, wie die da ausbauen oder andere Länder, ja, da ist es ja dann, da ist schon sehr deutlich geworden, dass es da klare Pläne gibt über 2 Jahrzehnte, 25 Jahre, sonst was. Und es ist definitiv genau so, wie du sagst, dass wir auch als großes Problem sehen, dass die Politik zu viel hin und her springt, dass es kein klaren Masterplan für Deutschland gibt, unabhängig von dem Parteibuch, sage ich jetzt einfach mal so ein bisschen, was die Infrastruktur angeht, ist wirklich ein riesengroßes Versäumnis. Auch das Thema Smart Meter möchte ich nochmal drauf eingehen, weil ich zum Beispiel habe mir hier in dem Haus hier, in dem ich wohne, einen Smart Meter eingebaut, habe das auch dokumentiert auf meinem Kanal und da kommen sehr viele Kommentare, die sagen, boah, was hast du denn schönen alten Ferraris-Zähler ausgebaut, der kann jetzt gar nicht mehr rückwärts drehen, bist du doof, ja, und so weiter. Und dynamische Stromtarife, da zahlst du dich ja sowieso dumm und dämlich, wenn du das zu den falschen Zeiten nutzt und so weiter. Also ich habe schon auch das Gefühl, dass, ja, technisch war es eine Herausforderung, aber es wirkt ja auch so, dass wenn man jetzt das Smart Meter haben möchte als Kunde, dass man ja auch da rankommt irgendwann. Ja, jetzt werden sich einige beschweren, sagen, nee, ich nicht. Aber also der Rollout ist ja da. Ist es aber auch ein Problem, dass man gar nicht den Leuten richtig klar gemacht hat, wieso das eigentlich gut ist, wieso wir das brauchen, weil wenn man noch versucht, an dem Alten festzuhalten, klingt es ja jetzt nicht danach, als ob der, ja, die meisten da draußen verstanden haben, hey, das ist gut für mich, sondern besser mal noch nicht.
Ja, ich würde aber gar nicht zu sehr jetzt in die Kritik gehen jetzt gegenüber den Kunden. Also ich würde das absolut stützen, aber die Frage ist ja auch, wo das herkommt. Na, also wenn ich jetzt an Robert Habeck denke, an das Gebäudeenergiegesetz, an die vielen Überschriften, ne, vom Heizungshammer, die in welcher Presse auch immer gestanden haben, dann habe ich ein Verständnis dafür, dass es zumindest Fragen aufwirft, dass es unklar ist, ne? Und nicht jeder beschäftigt sich jetzt so intensiv mit diesen Themen, wie wir das machen. Aus meiner Sicht, wenn die Frage gestellt werden würde, was so die Energiewende am meisten ausbremst, geht genau das, was du jetzt gerade angesprochen hast, auch in die Richtung. Ich würde das immer so bezeichnen, dass es eine große Lebenslüge ist. Also ich glaube, wir versuchen zu vermitteln, ein bisschen beruhigend, dass wir einen ganz schnellen Ausbau haben, dass dieser schnelle Ausbau zu sinkenden Kosten führt und dass es auch keine Zumutungen geben wird. Und ich glaube, das ist einfach falsch, ne? Diese Ehrlichkeit, die dazugehört, das, was wir auch den Menschen, den aus unserer Sicht jetzt auch Kunden zumuten müssen, das muss auch aufs Tablett, das müssen wir auch mal ansprechen. Ja, und durch diese vermeintliche Lebenslüge, dass alles ganz schnell günstiger wird und auch ohne Zumutung passiert, das führt dann halt zu Irritationen, weil ein Kunde das natürlich spürt, dass es dann nicht so ist, wie es immer vermeintlich auch ausgedrückt wird. Und das sowohl von der Politik als auch von den Energieunternehmen. Also ich bin da auch selbstkritisch genug.
Ja, oder auch von den Medien, die ja gerne dann mal so Themen rauf und runter spielen, um auch wieder Klicks oder sonstige Ziele zu erreichen. Ja, das ist natürlich auch ein Problem.
Wir kriegen ja auch immer mal wieder so E-Mails von Zuschauern, die teilweise uns dann schreiben, ja, meine Anlage, so einen Netzanschluss genehmigt zu bekommen für meine Performance-Meldung, es hat Monate gedauert, Jahre gedauert, die Genehmigungsprozesse sind Katastrophe. Kannst du allgemein, ich weiß jetzt nicht, in Garbsen ist es wahrscheinlich ein bisschen anders, weil ihr relativ fortschrittlich seid und das recht zügig geht, aber kannst du den Zuschauern mal so grob erklären, warum das teilweise berechtigt sein kann, dass das vielleicht so lange dauert oder auch warum mittlerweile gibt es ja auch schon E-Mails, die ich kriege, wo die sagen, ja, die haben mir verboten, eine Solaranlage zu bauen oder die haben mir verboten, die Wallbox zu installieren. Der Netzbetreiber hat mir das und das. Ob das dann stimmt, sei mal so dahingestellt. Da gibt es halt ganz, ganz viele solche Geschichten. Vielleicht kannst du ja mal sagen, was darf denn der Netzbetreiber eigentlich verbieten? Darf der dir verbieten, eine Wallbox zu bauen oder eine PV-Anlage? Weil es gibt ja wirklich solche Fälle, auch in Göttingen haben wir das erlebt, wo dann die Stadtwerke wohl anscheinend wirklich jemandem gesagt haben, nö, die Solaranlage können wir leider nicht mehr ins Netz lassen. Und erst nach Mediendruck war dann plötzlich, ach so, nee, okay, geht doch. Und das hat dann aber anderthalb Jahre gedauert. Vielleicht kannst du mal so erklären, was vielleicht wirklich ein Problem ist. Oder du hast es gerade gesagt, Fachkräftemangel, vielleicht zu wenig Leute, die sich um diese Sachen dann kümmern können. Oder was ist da das Problem? Oder Regularien, die sich die Leute nicht, wo sie nicht dran halten oder die Installateure Quatsch machen. Oder wie kann man das den Menschen erklären?
Ja, du hast jetzt eben schon ganz viel mit reingeschmissen. Also und ganz viel davon
ist meine
richtig,
Spezialität.
Ja, vieles wirkt aber auch ein bisschen wie eine Ausrede jetzt von uns. Also wir haben natürlich ein großes Thema mit der Bürokratie. Also wir ermöglichen zu wenig, sondern wir verteidigen immer sehr viel. Und Aber ich möchte jetzt mal gar nicht immer so nach außen nur mit einem Finger auf andere, auf die Politik oder auf was auch immer zeigen. Etwas, was bei uns in der Branche sehr ungern angesprochen wird, ist eine extreme Heterogenität. Also wir haben knappe 1000 Unternehmen am Markt teilweise, ne, als Lieferant, als Netzbetreiber. Und damit sind es immer ungefähr so 800 und x, 880 Lieferanten, 800 x Stromnetzbetreiber, Gasnetzbetreiber. Und das von sehr kleinen Stadtwerken, also vermeintlich so Drei-Mann-Buden, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern nur mal um so ein Bild zu zeichnen, die alles über Dienstleistungsverträge realisieren, bis hin zum DAX-Konzern, also einer E.ON. Und das ist in meinem Verständnis, und da lehne ich mich mal sehr weit aus dem Fenster, volkswirtschaftlich gar nicht stemmbar, ne, wenn jetzt in dieser Vielschichtigkeit Digitalisierung vorangetrieben werden muss, dürfen und müssen wir uns nicht wundern, wenn das nicht in dem Maße funktioniert, wie das auch in größeren Einheiten möglich wäre. Ja, die Energieversorger und auch wir selber, ich kann jetzt natürlich explizit auch nur über die Stadtwerke Garbsen sprechen, rennen dann auch ihren Digitalisierungsansprüchen hinterher. Ne, wir brauchen Mitarbeiter, wir brauchen neues Know-how, die das dann auch regeln können. Und sehr viel ist in der Hinsicht auch, ist auch hausgemacht. Und dennoch nochmal zu der Frage, kann etwas verboten werden, wird etwas verboten? Ich glaube, dass da sehr viele keinen fairen oder ehrlichen Blick auf die vertragliche Konstellation haben. Ja, das sind Verträge, die kennen viele nicht mehr. Jeder hat, wenn es ein Gebäude gibt, ich mache das mal sehr einfach, ich bin ein Kunde, ich habe ein Haus und habe dementsprechend einen Netzanschluss, dann ist meine Erfahrung, dass wahrscheinlich 95% eher plus, selten minus, die Konstellation ihres Netzanschlusses gar nicht kennen. Da sind bestimmte Dinge auch festgehalten. Das heißt, wie viel Kilowatt, also welche Leistungswerte sind eigentlich in diesem Netzanschluss auch hinterlegt. Und gerade bei Bestandsgebäuden, bei älteren Gebäuden, die anders ausgelegt waren, was haben wir früher stromseitig groß im Haus gehabt und managen müssen. Ja, der Herd hatte schon regelmäßig den größten Leistungsbedarf und sehr viel mehr gab es denn nicht. Und heute kommen wir auf einmal mit einer Wärmepumpe, also mit großen Verbrauchern, mit einer Wallbox, die viel zieht, mit einer Wärmepumpe um die Ecke. Wir haben vielleicht eine PV-Anlage, die einspeisen möchte. Und das verändert die Struktur auf der letzten Meile, so bezeichnen wir das häufig, massiv. Wir haben in der Hinsicht auch das Windturmprinzip. Ne? Der als erstes die Anschlussanfrage stellt, hat vielleicht noch Glück, kann seine neue Anlage anschließen, aber irgendwann ist die Kapazität, dass das Kupferkabel, was in einem 1970 gebauten Wohngebiet liegt, ist einfach am Limit, ist am Ende und dann geht auch nicht mehr. Und das sind halt mehrere Schichten. A, kennen nicht alle Kunden sehr genau ihren Vertrag, den sie auch irgendwann mal im Sinne eines Netzanschlussvertrages mit der Gegenseite, mit dem Netzbetreiber abgeschlossen haben, wissen gar nicht, dass das auch limitiert ist, dass ich nicht einfach nach oben hin eine völlige Flexibilität habe. Und auf der anderen Seite ist das einfach ein in die Jahre gekommenes Verteilnetz, was auf der letzten Meile ohne einen Vorwurf in den 70er, 80er Jahren mit einer anderen Perspektive, mit einem anderen Verständnis der Bedarfe ausgebaut wurde. Wir müssen ja auch ehrlich sein, natürlich wäre es möglich, immer ein vergoldetes Netz zu bauen, also ein Netz, wo alles möglich ist. Aber dieses vergoldete Netz, das muss ja auch jemand bezahlen. Und die Allgemeinheit, ne, wir leben ja vom Solidaritätsprinzip. Ne? Jeder zahlt mit seinem Verbrauch, mit der Kilowattstunde, auch seinen Anteil am Netz, ne, über die Netzentgelte. Und das wäre in der Hinsicht auch unfair, wenn ein Netzbetreiber einfach nur so ein vergeudetes Netz aufbaut. Deswegen würde ich das nicht als Kritik verstehen, sondern es war in den 70er, 80er, 90er Jahren auch sinnhaft, die Netze mit den damals vorhandenen Erkenntnissen auch zu bauen. Und jetzt ist es gerade auf der letzten Meile eine große Herausforderung, die Geschwindigkeit, mit der sich jetzt die Energiewende auch im Privaten vollzieht, auch im Schritt und Stand zu halten und die Netze dementsprechend zu ertüchtigen. Und das kann dazu führen, nicht überall, ne? Und man kann das jetzt nicht über alle hinweg gleich betrachten. Das kann dazu führen, dass es auch mal eine Limitierung aufgrund einer Leistungseinschränkung des Verteilnetzes geben muss.
Jetzt
aber
hast
da,
du.
Ganz kurz, sorry, nochmal ganz kurz, weil diese, das ist ja alles völlig nachvollziehbar, dass diese alten Infrastrukturen natürlich nicht die moderne volle Leistung bringen können. Umso wichtiger ja, dass man eben in Infrastruktur investiert. Da kann man natürlich immer die Frage stellen, ja, aber was, das kostet alles so viel und bla und so weiter, aber irgendwann müssen wir es mal modernisieren, sonst ich meine, da sind wir ja Meister drin in alter Infrastruktur. Schaue ich mir das Schienennetz an und so weiter. Und ich sende hier jetzt gerade in dem Podcast mit euch über eine alte Kupferleitung, wo alles rausgequetscht wurde, was noch so rausgeht. Jetzt wird hier zum Glück endlich mal Glasfaser gebaut, aber das habe ich immer noch nicht. Also da hängen wir sowas von hinterher. Das muss man wirklich angehen. Also völlig verständlich, dass da natürlich dann Engpässe gibt, aber da muss dringend was gemacht werden. Und jetzt höre ich auch nochmal bei dir raus, weil du ja gesagt hast, ich habe jetzt das so verstanden, wie wir sind zu viele, es gibt zu viele Stadtwerke, zu viele Player, sage ich mal so, zu viele Player im Markt mit 800 Stück. Das heißt jetzt also, Stadtwerke gab's, braucht man eigentlich nicht mehr oder wie? Und es wäre besser, wenn da irgendwie Fusionen stattfinden oder Gemeinschaften?
Ja, also natürlich schneidet man sich ungern auch ins eigene Fleisch und deswegen habe ich das versucht.
Ich habe es bewusst spitz formuliert.
Ja, natürlich. Das weiß ich auch. Und ich glaube, wir brauchen einfach diesen ehrlichen Diskurs. Also wir versuchen gerne, jeder Energieversorger für sich zu begründen und zu behaupten, dass es sinnhaft ist, also volkswirtschaftlich oder wie wir das auch immer betrachten, dass es sinnhaft ist. Ich glaube, und dass es nicht der Fall ist, ich bestreite das etwas, das wird ja nicht dazu führen, dass jetzt morgen die Mitarbeiter von vielen Stadtwerken auf der Straße stehen. Gar nicht. Ne? Die Mannschaft, die brauchen wir trotzdem. Wir brauchen nur andere Strukturen, die es uns ermöglichen, einheitlicher und schneller in der Digitalisierung zu sein. Ja, bei weit über 800 Netzbetreibern hat, auch wenn es Versuche gibt der Standardisierung, gibt es natürlich dementsprechend auch über 800 unterschiedliche Wege der Anmeldung von entsprechenden Anlagen bei einem Netzbetreiber, unterschiedliche digitale oder auch noch analoge Prozesse. Und das ist etwas, was uns an vielen Stellen hemmt und dementsprechend dann auch in der Kommunikation, wir nennen das Marktkommunikation, dieser einzelnen energiewirtschaftlichen Player untereinander. Also für eine hohe Geschwindigkeit, für perfekte Digitalisierungsansprüche, ne, die wir dann auch brauchen für eine Flexibilität, um wieder Netzausbau zu verringern, glaube ich einfach, dass es nicht die perfekte Struktur ist. Damit möchte ich jetzt kein Nestbeschmutzer sein, so wird man aber gerne auch tituliert, wenn man das, was ich gerade gemacht habe, auch offen anspricht. Aber für mich gehört es zu einem ehrlichen Diskurs auch dazu.
Das ist sehr gut, dass du das offen ansprichst. Ich würde es jetzt mal als Synergieeffekte, die man versucht, gemeinsam zu erzeugen, bezeichnen. Ich habe es jetzt natürlich spitz als Abschaffung der Stadtwerke Garbsen, also um Gottes Willen, das war ja nicht gemeint, aber ne, aber Synergieeffekte. So, jetzt Felix, sorry.
So, genau, jetzt muss ich nämlich mal raushauen, wenn wir schon bei dich hier sitzen haben. Es gibt, du hast eben gerade gesagt, naja, da gibt es dann die Wärmepumpe, die großen Verbraucher kommen dazu, das Auto, Elektroauto, im schlimmsten Fall 11 kW, was dann gerade lädt und dann noch eine Wärmepumpe mit 5 kW. Das ist richtig viel Strom. Dann gibt es aber auch dann die Solaranlagen, die einspeisen wollen, was das natürlich wieder ein bisschen ausgleichen würde. Also ne, eine wird nachgefragt, das andere ist sozusagen die Gegenrichtung. Da wird es dann wieder ein bisschen entlastet. Wie viel kW so im Durchschnitt pro Haushalt hat denn das deutsche Stromnetz zur Verfügung? Oder auch anders gefragt, gibt es denn überhaupt genug Strom für so eine Transformation? Weil das ist ja das, was die Leute immer in die Kommentare schreiben. Ja, die Netze können das niemals schaffen, so, und wir haben niemals genug Strom. Was würdest du denn den Leuten sagen? Wie viel ist denn pro Haushalt so kalkuliert? Man hat ja auch dieses Thema Christmas Peak, das Wort vielleicht schon mal gehört, wenn alle wirklich am Weihnachten zu Hause sitzen und Strom brauchen, weil gerade keine Wind und keine
der Braten
Sonne da
im
ist.
Ofen ist.
Genau, so. Wie ist das? Wie kalkuliert ihr das jetzt vielleicht so, sozusagen als Stadtwerk, was so ein Haushalt braucht? Und
Ja, das sind ja jetzt unterschiedliche Ansätze, wenn wir auch die Rolle des Netzbetreibers und die Rolle des Energielieferanten voneinander unterscheiden. Mhm. Und wir müssen auch KW von KWH, also Kilowatt als Leistungswert,
genau,
und die Kilowattstunde voneinander unterscheiden. Zunächst erstmal die Frage, ob wir genug Strom haben. Ja, wir haben genug Strom in Deutschland. Wir haben eher eine Frage, wo wird dieser Strom generiert? Wo entsteht er und wo brauchen wir ihn im Wesentlichen? Das sind ja die großen Fragen auch der Stromtrassen. Also sehr viel erneuerbare Erzeugung im Norden und im Nordosten. Also die großen Windkraftparks und Anlagen, Offshore, Onshore, große Freiflächen-Solaranlagen, die wir vielfach im Norden haben, aber die großen Industriezentren im Westen, aber vor allem auch im Süden von Deutschland. Und das ist eine große Herausforderung. Also ne, das ist nicht nur die Frage, haben wir genug Strom, sondern wo ist dieser Strom physisch vorhanden? Und da haben wir die ganz starken Bedarfe. Ich weiß nicht, ob diese Begrifflichkeiten dann auch bekannt sind, wie der Nord-Süd-Link, also die große Trasse, um den erneuerbar im Norden erzeugten Strom in den Süden oder der Nordwest-Link, um ihn in den Westen zu transportieren. Das sind dann aber die großen Netze, die Übertragungsnetze. Und das ist ein anderes Problem. Also das ist eher ein Problem. Ich habe den Strom an einer falschen Stelle erzeugt oder wo ich ihn erzeugt habe, da verbrauche ich ihn nicht und deswegen muss ich ihn transportieren. Das ist eine andere Fragestellung als die KW-Fragestellung, also die Leistungsfragestellung eines Kunden. Ja, also die Dimensionen, wie wir noch vor Jahrzehnten einen Haushaltskunden mit vielleicht 7 kW oder 10 kW geplant haben, weil der einen Herd hat, weil der vielleicht einen Kühlschrank hat, noch eine Waschmaschine etc. angeschlossen hat, das ist etwas ganz anderes als die heutige Sicht bei einem Kunden mit einer Wärmepumpe, mit einem Speicher-PV-Anlage, mit einer Wallbox, mit was auch immer. Es ist eine ganz andere Sicht und dementsprechend muss ich sehr viel mehr Kupfer in die Erde bringen oder und sehr viel mehr Digitalisierung haben, um Flexibilität hervorzurufen, um anders steuern zu können. Ja, es muss nicht immer jede Frage mit Kupfer beantwortet werden, sondern wir können auch durch eine Steuerbarkeit sehr viel mehr Einfluss nehmen. Aber faktisch werden wir über den Ausbau nicht drumherum kommen. Ausbau im Sinne von Digitalisierung und Flexibilitäten steigern oder halt doch Kupfer ausbauen. Aber erstmal die Frage, ob grundsätzlich physisch genug Strom da ist. Ja, den haben wir. Da ist höchstens die Frage, erzeugen wir den auch richtig? Also ne, ist der schon ausreichend erneuerbar erzeugt? Ne? Ist das noch Kohle? Was ist es auch immer? Also die Frage ist damit nicht beantwortet. Aber wenn wir das außen vor lassen, haben wir genügend Strom? Wir müssen nur dafür sorgen, dass wir den auch vernünftig transportieren können. Viele verstehen vielleicht auch dieses Prinzip zu wenig. Wenn wir einmal ganz kurz eine historische Betrachtung machen, nicht nur in Bezug auf den Leistungsbedarf hat sich die Struktur stark verändert, sondern was sich massiv verändert hat, ist das grundsätzliche Prinzip des Aufbaus der Stromnetze. Ne, vermeintlich war das vor Jahrzehnten ganz einfach. Strom ist unidirektional in eine Richtung. Ne, wir haben ein großes Kraftwerk gehabt, um es mal sehr einfach darzustellen. Und von dort wurde der Strom zu den Endverbrauchern transportiert in eine Richtung vom Kraftwerk dorthin. Und das Kraftwerk konnte ich auf Basis von Erfahrungswerten auch gut steuern im Einsatz. Und heute haben wir nicht mehr die zentralisierte Struktur, also einige zentrale Großkraftwerke, sondern wir haben eine extreme Vielschichtigkeit. Ein Kunde ist nicht mehr nur ein Konsument, sondern er ist gleichzeitig auch vielfach ein Produzent von Energie. Wir sprechen immer von den Prosumern, also die produzieren und konsumieren und das zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und dadurch haben wir Situationen, die es bei der Entstehung der Stromnetze vom Gedanken her gar nicht gab. Ne? Also ein Verteilnetz wurde immer so ausgerichtet, ich übernehme aus der Mittelspannungsebene den Strom und transportiere ihn im Verteilnetz, im Niederspannungsnetz zum Kunden. Und heute ist das so, dass ich teilweise, ne, jetzt stellen wir uns mal vor, die ganzen Haushalte sind samstags bei perfektem Wetter nicht zu Hause. Die PV-Anlage produziert trotzdem Strom und auf einmal habe ich den Umkehreffekt und ich muss aus dem Verteilnetz rückwärts gerichtet den Strom wieder wegtransportieren. Und das ist einfach vom Management auch der Stromnetze eine ganz andere Aufgabenstellung. Mhm. Und so kommen wir zu diesen Themen, die häufig im Allgemeinen nicht so bekannt sind. Das sind ja diese Redispatch-Maßnahmen, also aktive Eingriffe eines Stromnetzbetreibers in die Steuerung des Stromnetzes. Da haben wir heute einige tausend im Jahr. Und wenn wir ganz viele Jahre zurückgehen, dann ist die Anzahl eher im kleinen, dreistelligen, vielfach sogar im zweistelligen Bereich gewesen. Also ne, das ist heute ein frequenzgesteuertes Netz, ich sag mal, bei Laune zu halten, ist wirklich eine Aufgabe. Das war früher fast, konnte man gegeben hinnehmen.
Inwiefern habt ihr denn, warte mal, inwiefern habt ihr denn Einfluss als Stadtwerke auf diesen Netzausbau? Also wie könnt ihr da mitreden? Macht ihr Vorgaben, dass das entsprechend umgesetzt wird? Seid ihr dem komplett ausgeliefert? Aber keine Ahnung, ich habe gerade wirklich keine Ahnung, dass man sich das mal vorstellen kann.
Oder könnt ihr auch Speicher bauen?
Ja, also wir müssen immer in diesen unterschiedlichen Rollen denken. Ja, also wir haben ja 1998 die Liberalisierung der Energiewirtschaft hinter uns gebracht. Bis dahin ist das Energiesystem ja ein rein monopolistisches System gewesen, so wie heute noch die Wasserstruktur auch. Also egal, wo wir in Deutschland wohnen, wir haben einen Wasserlieferanten, einen Wassernetzbetreiber und einen Wasserlieferanten. Bis 1998 hatten wir das auch im Strom und im Gas. Und mit der Liberalisierung wurde der Gedanke Netz, also die physische Lieferung der Energie und die Lieferantensicht getrennt, sodass ein Kunde seitdem die Möglichkeiten hat, sich den Lieferanten frei auszuwählen. Und aus der reinen Netzbetreiberrolle hat ein Stadtwerk den Einfluss auf das Verteilnetz, also auf das Netzgebiet, was häufig auch das städtische Gebiet ist. Ne? In Garbsen ist das städtische Gebiet, das Stromnetz in der Stadt Garbsen, das ist die Verteilnetzebene, das ist die Netzebene, wo dann auch die Haushaltskunden angeschlossen sind. Das ist das Netz der Stadtwerke. Das ist angeschlossen an vorgelagerte Netze. Ja, der Strom muss ja trotzdem irgendwo herkommen. Wir haben ja nicht mitten in Garbsen ein Großkraftwerk zu stehen, sondern die großen Kraftwerke sind außerhalb. Und dementsprechend übernehmen wir von vorgelagerten Netzen den Strom, die Energie und transportieren ihn dann über das Verteilnetz zu den Kunden. Und für diesen Netzausbau ist der Verteilnetzbetreiber verantwortlich und er hat schon maßgeblichen Einfluss darauf. Nur er muss auch, und ich glaube, das wird häufig vergessen, er muss wirtschaftlich agieren und er muss trotzdem wirtschaftlich denken. Und dafür haben wir ein Regulierungssystem, das heißt, ein Netzbetreiber verdient über die Netzentgelte. So, und wir haben, und davon bin ich überzeugt, dass dieses System im Rahmen der Energiewende an seine Grenzen stößt. Wir haben einen EOG-Mechanismus, einen Erlös-Obergrenzen-Mechanismus, der dazu führt, dass alle meine Kosten als Netzbetreiber, ich habe Personalkosten, ich habe also OPEX-Kosten, Personal etc. und ich habe investive Kosten, CAPEX-Kosten. Und wenn ich das alles betrachte, und gegenüber dem Regulierer in die Anerkennung bringe, also ne, das wird schon kontrolliert, ne, von der Landesregulierungsbehörde, von der Bundesnetzagentur, die muss diese Kosten auch akzeptieren, streicht inakzeptable Kosten raus und diese Kostenbasis wird dann genommen und übertragen auf Netzentgelte. So, und diese Netzentgelte sind in der Hinsicht gekappt mit einer Erlösobergrenze. Ja, das ist eher der Effizienzgedanke dahinter, das heißt, es wird ein Maximum festgelegt und wenn ich jetzt ein effizienter, ein gut agierender Netzbetreiber bin, habe ich größere Erlöse. Wenn ich ein ineffizienter Netzbetreiber bin, habe ich vielleicht weniger oder gar keine Erlöse. Das Problem ist, dass in dieser Systematik eher ein Status quo vorangetrieben wird. Diese Systematik ist eine gute Systematik für eine bestehende Netzinfrastruktur, die den Ansprüchen genügt. Aber wir haben jetzt eine Frage, dass die bestehende Infrastruktur nicht den Ansprüchen genügt und wir massiv investieren müssten. Und dafür müssten wir in Deutschland eine neue Struktur, eine neue, ja, neuen Mechanismus auch entwickeln, damit es mehr Anreize gibt. Denn die Netzbetreiber selber, die ja häufig auch im Sinne von Kapitalgesellschaften, GmbHs etc. organisiert sind, haben erstmal zunächst auch einen Gewinnerzielungsabspruch und sind jetzt nicht primär so ausgerichtet, dass sie jetzt einfach nur der Allgemeinheit dienen, also oder gebührenfinanziert sind.
Das hast du jetzt sehr nett ausgedrückt, um das jetzt mal ein bisschen in Worten von Stammtisch-Money zu sagen. Ihr habt zu wenig Kohle, um den ganzen modernen Bums zu finanzieren. Ja, habe ich das jetzt vielleicht einigermaßen in Stammtischsprech so ein bisschen auf den Punkt gebracht? Also es muss praktisch was passieren, damit ihr nicht einfach nur so weitermacht wie bisher, sondern damit es wirklich modernisiert wird, damit investiert wird und dazu muss man natürlich erstmal höhere Ausgaben bei neuen Investitionen in Kauf nehmen, müsste die Struktur der Netzentgelte so umgeändert werden, dass ihr das auch machen könnt. Jetzt könnt ihr es nicht, in dem Ausmaß, wie es nötig wäre. mit dem Geld.
Ja, also, aber das ist natürlich keine Null. Stammtisch-Money finde ich jetzt wirklich gut. Das passt super. Es ist aber trotzdem keine Schwarz-Weiß-Sicht. Also das heißt jetzt nicht, wir können gar nichts machen, sondern natürlich gibt es genügend Möglichkeiten, auch zu investieren. Das wird auch gemacht von den allermeisten Netzbetreibern. Wir müssen nur klar, deutlich und ehrlich sein, es muss sehr viel mehr noch gemacht werden. Für sehr viel mehr sind auch klarere Strukturen auch erforderlich. Auch aus Berlin, wir brauchen Investitionsgarantien, wir brauchen auch die Klarheit, wo geht die Reise jetzt hin? Ne? Also gibt es eine Umkehr in eine fossile Welt? Ne? Wird Öl, Gas jetzt doch nochmal ein bisschen gestützt? Wir hoffen das nicht. Ne? Wir wollen einen klaren erneuerbaren Pfad dort gehen. Wir wollen stärker in eine Vollelektrifizierung gehen. Und dennoch müssen wir diesen Irritationen aus Berlin auch ne, entgegentreten. Ja? Da sind wir unternehmerisch auch verpflichtet. Dennoch, auch wenn sich das für einen Haushaltskunden schwer anhört, ne, müssen wir auch unternehmerischen Zwecken dann auch dienen. Also deswegen, das ist klar. Die faire Geschichte dahinter. Oder die ehrliche wow. Geschichte.
Du hast es gerade gesagt. Ich meine, man weiß ja auch schon seit Längerem, dass Solaranlagen auf die Dächer gebaut werden, dass Wärmepumpen irgendwann kommen. Das ist ja jetzt nicht seit gestern, sage ich mal, sondern so eher so die letzten 20 Jahre. Daniel, die Stadtwerke wissen ja eigentlich im Grunde, also jetzt die aufgeschlossenen Stadtwerke, die jetzt schon mal da so, sage ich mal, beigehen oder beigegangen sind, die wissen ja auch schon, was da auf sie zukommt oder was sie sozusagen machen müssen, Stichwort Smart Meter Ausbau. Es gibt sogar von der Avacon, die haben ja uns mal geschrieben, so Projekte, wo sie genau diese Sachen, wo du gerade gesagt hast, machen in so kleinen Quartieren, also gar nicht so klein, das sind glaube ich, 1.000 oder 1.500 oder 2.000 Bürger, wo sie dann große Speicher in die Häuser gebaut haben, wo sie die ganzen Wallboxen, Wärmepumpen steuerbar gemacht haben, wo man im Grunde die Speicher auch so ein Stück weit überdimensioniert und dann hättest du dieses Problem, du hast es vorhin gesagt, glaube ich, 7 kW pro Haushalt, ist das so eine Größe, womit man kalkuliert, was alle jeder Haushalt einzeln so ungefähr hat beim Hausanschluss. Ich habe irgendwann mal 15.
Heute nicht mehr.
Früher. Aber heute ist eher so 10, 15 kW pro Haushalt so als, also das, was jetzt dieses Christmas Peak sein würde oder wäre.
Ich glaube, wir reden von 40, oder? 30, 40 so oder was?
Nee, das hätte ich nicht gedacht, weil auf der einen Seite, ihr müsst ja jetzt mal Relationen sehen, die Herdplatte hat 2 kW, das sind 2000 Watt. Der alte Miele-Staubsauger, der ganz große, hatte auch 2500 Watt. Und so ein Föhn hat 1000 Watt, nur damit ihr mal so eine Größe habt. So, wenn ich jetzt 7 kW Hausanschluss habe oder sagen wir mal 15 kW Hausanschluss habe, dann ziehe ich natürlich mit so einer Wallbox schon 11, da ist nicht mehr viel übrig. Ne? So, und jetzt habe ich maximal 15. Jetzt, wenn ich aber einen riesen Akku zu Hause im Haus habe, dann könnte der ja massiv die ganze Situation entlasten, weil der Akku im Zweifel, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, 40 Kilowattstunden habe, Robin gerade gesagt, 40 Kilowattstunden im Haus habe, dann könnte der ja, weiß ich nicht, mit 10 kW locker mal eine Stunde, 2 Stunden da irgendwie unterstützen. Das Auto muss auch nicht immer laden oder auch nicht immer mit 11 kW, das kann auch mit 4 laden, die Wärmepumpe muss auch nicht immer laufen, die kann auch mal nachts laufen, wenn sowieso zu viel Strom oder gar nicht so viel Strom gebraucht wird. Also man kann das ja alles miteinander digitalisieren. Das wäre jetzt so eine Geschichte, das könntet ihr ja schon oder das könnte man ja schon hinbekommen, dass man so ein Stück weit mit Intelligenz dieses Problem der, ich muss dickere Kabel legen, komplett entschärfen kann, indem man einfach ein Stück weit die Leute mitnimmt und sagt, na, dann macht euch lieber ein bisschen größeren Speicher rein, macht euch Solar und Speicher ins Haus, dann haben wir den Stress nicht mehr hier, die ganzen Kabel zu dicker zu bauen, oder? Wäre das nicht dann irgendwie auch eine Herangehensweise? Oder müsste dann erstmal Hannover, der Bürgermeister, sagen, okay, ich mache jetzt hier ein Förderprogramm, der Belit Onay, hier unser grüner Bürgermeister, ist ja auch sehr sympathischer Typ, können wir auch gerne mal hier zum Podcast einladen. Der hat ja auch ganz viele solcher Ideen, dass er private Energiewende, Balkonkraftwerke unterstützt und so etc. Wäre das dann nicht auch eine Lösung für euch, dass ihr sagt, liebe Kunden, wir machen euch hier mit ein bisschen Speicherunterstützung, dass ihr uns die Probleme vom Hals schafft, weil das wären ja die privaten Investitionen, die plötzlich sozusagen dann das Problem, was ihr hättet, erledigen würden, wenn man es denn dann auch intelligent miteinander vernetzt, oder?
Ja, da kommen wir genau zu dem richtigen Thema. Also das Problem, was wir haben, ist nicht die Anzahl der Geräte, ne? Nicht die Anzahl der PV-Anlagen, nicht die Anzahl der Wärmepumpen. Davon brauchen wir noch sehr viel mehr. Wir brauchen mehr PV-Anlagen, wir brauchen mehr Wärmepumpen, wenn wir eine ehrliche Energiewende im Sinne, ne, auch einer Klimawende, einer Wärmewende auch vorantreiben müssen. Das Problem ist die Gleichzeitigkeit. Das ist ja auch das, was aus einem anderen Kontext auch mit dem Christmas Peak angesprochen wird. Das Problem ist die Gleichzeitigkeit der PV-Anlage an einem sonnenreichen Tag mittags um 12, oder ist die Gleichzeitigkeit, wenn auf der letzten Meile abends alle um 19 Uhr das Auto anschließen und alle mit 11 kW dann laden wollen. Das ist ein Problem, und das ist das, was steuerbar gemacht werden muss. Das heißt, wenn wir akzeptieren, dass die Geräte alle steuerbar sind, wenn wir akzeptieren, dass aus netzdienlichen Gründen eine Steuerung auch stattfindet, dann sind wir auf einem richtigen Weg. Wenn es jetzt dem gegenüber einen Egoismus gibt und jeder so rangeht, ne, ich möchte dann das machen, wenn ich es gerade machen möchte und brauche, diese Unflexibilität, die würde massiv Geld kosten, und die würde zu einem völlig irrationalen Stromnetzausbau führen. Das wäre dann das vermeintlich goldene Netz, von dem ich vorhin gesprochen habe. Das kann es nicht geben. Das heißt, wir müssen uns an die neue Währung gewöhnen, Flexibilität, Steuerbarkeit, und auch ein netzdienliches Agieren.
Aber das wäre genau, was Felix gesagt hat. Also klar, dieses, dass man, also ich habe jetzt hier auch eine 11 kW-Wallbox zu Hause, ja. Und also wäre jetzt ja wirklich kein Problem, wenn jetzt, es sind ja immer nur wenige Momente, wo das passiert, wo dann alles zusammenkommt. Das passiert ja in den seltensten Fällen. Und nur für diese paar wenigen Fälle dann alles auszubauen, macht ja keinen Sinn. Da wäre es ja, ist ja total sinnvoll, dann zu sagen, ja, Robin, dann lädst du halt in der Nacht mal nicht mit 11 kW, sondern mit 7 kW. Oder ja, oder sagen wir jetzt einmal mit 5,5, weil der Nachbar will auch noch 5,5, und dann bleiben wir bei den 11 kW, und dann ist gut, ja. Und dann ist mein Elektroauto trotzdem am nächsten Tag voll. Also das ist ja wirklich gar kein Problem. Da muss man vielleicht auch den Menschen auch mal die richtigen Informationen geben, weil da wird ja auch gerne mal Angst gemacht. Oh! Und wenn dann die Wärmepumpe gedrosselt wird und dann wird bei mir kalt zu Hause und so, das sind ja dann die Schreckensszenarien. Da muss man ja klar mit Informationen dagegen ankämpfen, weil das ja Unsinn ist, und da wäre das ja auch gar kein Thema. Aber auch die Speicher sind natürlich super. Ich finde das schon ein guter Punkt von Felix, ne? Dass man sagt so, wenn ihr natürlich dafür mit sorgt und das unterstützt, ja, dass da die Leute die Speicher ins Haus bekommen, dann hast du ja auch gar nicht zum Beispiel zur Mittagszeit, wenn die Solaranlagen alle wahnsinnig viel Strom produzieren, plötzlich die ganze Menge im Netz, sondern wird es ja schön in die eigenen Speicher abgefedert. Das ist ja, also das wäre ja wirklich eine geniale Maßnahme, um zu sagen, lieber Kunde, hol dir Speicher, investier das selbst. Ich finde den Gedanken super. Dann müsst ihr es nicht investieren. Du hast ja einen Vorteil, weil du sparst damit Geld, und wir haben einen Vorteil, wir müssen die Netze nicht ausbauen.
Und im
Win-win.
Zweifel, also ich denke halt so, also wenn kennt ihr noch die Caterva-Sonne, diesen Caterva-Speicher, die so 20 Kilowattstunden in jedes Haus rein machen wollten, damals völlig überdimensioniert, das war so ein Startup, eine ganz tolle Idee eigentlich, wo alle Speicher sich dann sozusagen ein virtuelles Kraftwerk zusammen aufbauen. 10 Kilowattstunden durfte der Kunde selber nutzen, und 10 hat dann Caterva benutzt, um diese Schwarmspeicherung sozusagen zu machen. Jetzt mal ganz plump gesprochen, wenn jeder Haushalt irgendwo eine kleine PV-Anlage aufs Dach macht oder dann einen großen Akku, selbst ohne PV-Anlage einen Akku reinstellt mit 50 Kilowattstunden, und die Stadtwerke bauen jetzt ab an den neuralgischen Stellen vielleicht nochmal zwei, drei große, am Ende der Straße oder am Ende vom Quartier nochmal einen großen Speicher zum Puffern, was du gerade gesagt hast, Daniel, weil man weiß ja gar nicht, wohin mit dem Strom, wäre das dann nicht schon ein ganz gangbarer Weg? Hätte man da nicht, sage ich mal, 80 oder 90% der Probleme gelöst oder vielleicht sogar 95% der Probleme gelöst, die man da so hat, wo man dann vielleicht nur ganz selten mal sagen muss, so, liebe Leute, jetzt geht gerade gar nichts mehr, jetzt bleibt die Wärmepumpe auf ihren 4,2 maximal, oder euer E-Auto kann jetzt mal gerade nur mit 5 kW laden und nicht mit 11, weil hier ist jetzt gerade Engpass. Wäre das nicht sozusagen dann schon ein guter Schritt in die richtige Richtung? Weil ich weiß nämlich, dass die Göttinger Stadtwerke zum Beispiel, die wollten dann irgendwie Speicher bauen bei uns, wo ich vorher gearbeitet habe für die Firma, die Speicher hergestellt haben. Und auf der anderen Seite habe ich dann aber auch erlebt, dass die einfach gesagt haben, die Wärme, die PV-Anlage kann man hier gar nicht mehr anschließen. Das wäre doch jetzt genau der Weg dann, den man gehen könnte, gehen müsste, oder?
Ja, also technisch oder von der Systemidee funktioniert das hundertprozentig, was ihr sagt. Das funktioniert. Es ist aktuell nicht so einfach umzusetzen, weil der Netzbetreiber ist im Moment in einer relativ restriktiven Rolle derjenige, der die Netzinfrastruktur ausbaut. Einen netzdienlichen Speicher mit aufzubauen, ist ja die Frage, sind das Kosten, die mit anerkannt werden in einer noch historisch geprägten Idee? Das ist aktuell nicht so einfach. Das sind genau die Veränderungen, die wir jetzt mitnehmen müssen. Das heißt, die Netzkunden würden dann dementsprechend nicht nur Netzentgelte auch für das Netz zahlen, sondern auch für den Speicher, der aufgebaut wird. Aber die Idee ist ja genau die, die genannt wurde. Damit würden wir, und das ist die Gegenrechnung, ja, also wir bauen einen netzdienlichen Speicher, reduzieren und haben Kosten X, aber reduzieren damit einen erforderlichen Netzausbau, der bei X plus liegen würde. Das ist die Idee. Und vor allem, es würde sehr viel schneller gehen, ne, weil gerade häufig ein Tiefbau etc. Nochmal sehr viel mehr Zeit in Anspruch nimmt, als irgendwo eine Garage hinzustellen, um jetzt ein einfaches Bild für Stammtisch-Money zu malen, ja, wo dann ein Speicher drin ist. Also definitiv, das würde funktionieren, nur ist die Struktur und die Umsetzbarkeit im Moment genau in dieser Hinsicht noch nicht gedacht. Und ich würde trotzdem mal ein Bild in dieser doch harmonischen Sicht auch malen. Wir haben regelmäßig auch eine gewisse Vollkasko-Erwartung. Das ist so meine Wahrnehmung auf der Kundenseite. Mhm. Und die muss aber auch bezahlt werden. Das heißt, wir denken regelmäßig über Quartiere nach oder auch über eine autonome Versorgung. Also wir haben mittlerweile Niedrigenergiehäuser, die so viel Energie erzeugen und die regelmäßig zu sehr, sehr vielen Zeiten auch autark oder mit sehr wenig Energiebedarf von extern auch auskommen. Aber was ist mit den wenigen Zeiten, wo dann trotzdem Energie benötigt wird? Das heißt, das Netz muss ja dann dennoch ausgebaut werden. Wir haben ja noch nicht die Struktur, dass jemand sagt, ich bin jetzt wirklich autark, ne? Ich beteilige mich nicht mehr an den Netzkosten. Und wenn es mal nicht funktioniert, dann, ne, dann halte ich das irgendwie durch. Und das macht dieses System ja toll. Das heißt, wir haben zum Beispiel Mieter, die keine Möglichkeiten haben, diese Flexibilitäten oder diese Chancen auch zu nutzen. Und wir haben auf der anderen Seite Eigenheimbesitzer, die diese Chancen haben können. Und das ist nur eine Frage auch, und die müssen wir auch beantworten, was ist mit dem Solidaritätsprinzip? Weil der Mieter trägt dann im Moment die gestiegenen Netzentgelte, die ja für diesen, ich sag mal, zu 80% autarken Privathaushaltskunden ja trotzdem noch an Netzkosten entstehen, weil der braucht ja die Absicherung für die letzten 20%. Und das ist auch eine Systematik oder eine Diskussion, eine Antwort, die wir finden müssen für eine faire Verteilung der Netzentgelte oder der Kosten für das Netz.
Da ist ja sogar im Gespräch von Frau Reiche, dass die Leute, die einspeisen, auch Netzentgelte zahlen müssen, sogar für die Großspeicher. Also da machen wir nochmal ein ganz eigenes Video drüber. Mache ich auch nochmal ein eigenes Video drüber. Das ist nämlich hochgradig spannend. Aber du hast gerade gesagt Strompreise. Das war das Stichwort. Die Strompreise steigen und viele Leute sagen, die erneuerbaren Energien sind schuld. Kannst du das so bestätigen oder kannst du den Leuten sagen, nee, liebe Leute, das ist so nicht korrekt? Was würdest du denen sagen? Weil das ist bei vielen, dass sie sagen, die erneuerbaren Energien machen eigentlich den Strom sehr teuer.
Nein, ich glaube, da gibt es eine fehlgeleitete Diskussion oder auch fehlgeleitete Informationen. Und ihr habt das ja im Podcast, wenn ich jetzt richtig gehört habe, auch schon gehabt, wo ihr mal über die Preise gesprochen habt.
Ja.
Das würde ich auch so bestätigen. Die technische und die wirtschaftliche Frage ist geklärt im Rahmen der Energiewende. Die erneuerbare Erzeugung ist die günstigste Erzeugung, die wir haben können. Und da, das können wir auch nicht anders erzählen. Gerade die PV-Erzeugung ist am günstigsten. Jetzt ist mal unabhängig von der Frage, wie effizient es jetzt wirklich sind. Ich glaube, ihr hattet auch beim letzten Mal bei Freiflächen Solarparks von 5 Cent Erzeugung gesprochen. Egal, ob es jetzt 5, 6 oder wie viel es auch immer sind, aber es ist auf jeden Fall die günstigste Erzeugung. Und auch Wind ist immer noch günstiger als viele andere Erzeugungen. Und was viele im Moment nicht sehen, ist aufgrund der Engpässe, die wir haben, dass eine Gasturbine schlecht lieferbar ist und auch sehr teuer geworden ist. Das heißt, heute Kraftwerke aufzubauen, egal ob sie dann erneuerbar betrieben werden mit grünem Wasserstoff oder mit was auch immer, ist auf jeden Fall teurer, vor allem wenn es dann Reservekraftwerke sind, als eine erneuerbare Erzeugung. Das, was teuer ist, ist eher der Netzausbau. Und diesen Netzausbau, das haben wir gerade gesagt, den müssen wir intelligent und flexibel gestalten, indem wir mit mehr Digitalisierung den Netzausbau, den erforderlichen Netzausbau verringern, begrenzen und indem wir dann zusätzlich durch Flexibilisierung und auch durch, durch eine Akzeptanz der Flexibilität auf der Kundenseite den Netzausbau reduzieren. Also ich kann das so nicht bestätigen und ich halte das Gerücht, was sich aus meiner Sicht auch leider wie so ein Ammärchen hält, für falsch, dass die Erneuerbaren jetzt die Schuldigen sind, ne, wo wir so einfach mit dem Finger drauf zeigen können, dass sie verändern zwar das System und es gibt Folgekosten im Sinne des Netzausbaus, aber nein, die Erneuerbaren sind nicht die Kostentreiber. Dann sollten wir eher auf Steuern, Abgaben, Umlagen und auf viele andere Effekte nochmal schauen. Aber es ist jetzt nicht die PV-Anlage, die die Schuld daran trägt.
Und für die Frage, hört euch auch gerne nochmal die Folge von Ralf Bischoff an. Der hat nämlich tatsächlich eine Studie durchgeführt zu den Kosten inklusive Backup und Stromsystem, inklusive Backup der erneuerbaren Energien versus fossile. Und das war ein deutlicher Unterschied. Und die Erneuerbaren kamen da mit 11 Cent sehr, sehr gut weg. Und er hatte die Daten, also die Preise von Solar- und Batteriespeichern noch vom vorletzten Jahr. Also das heißt, jetzt sind die Batteriespeicher noch günstiger geworden. Die werden noch eher günstiger. Und das Teure ist eigentlich, den teuren Strom mit Gas zu produzieren. So ungefähr war einmal ganz kurz die Studie zusammengefasst.
Ja, ich hoffe, die Karte
euch die
hat
gerne
die Ohren gespitzt,
ja,
und gut,
genau,
zugehört,
und
die gute
und
Frau.
Schickt das gerne mal an Katharina Reiche hier, diese Folge auch.
Ja. Sag mal, ich mache mal weiter hier. Und zwar interessiert mich total, jetzt haben wir viel darüber geredet, was nicht gut ist, wie man es verbessern kann und sonst was. Aber jetzt baut ihr doch mal das Stadtwerk der Zukunft, ja. Jetzt mal unabhängig davon, wie die Realität aussieht, wie würde denn ein modernes Stadtwerk im Jahr 2035 aussehen? Also welche Aufgaben werden dann deutlich wichtiger sein als heute und wie muss man sich das vielleicht vorstellen, damit wir mal eine Vorstellung davon bekommen, wo wir hin sollten?
Das ist eine wirklich spannende Frage und ich wäre auch froh, wenn ich die vollumfänglich beantworten könnte. Aber jetzt auf der grünen Wiese oder mit der Frage, wünscht dir was, bin ich davon überzeugt oder hoffe es auch ein wenig, dass das Stadtwerk der Zukunft rein erneuerbar agiert, dass wir auch wirklich den Mut haben, es umgesetzt haben. Erneuerbare Wärmeversorgungsnetze und Erzeugungsanlagen haben, dass wir erneuerbar Energie liefern, dass wir, und das glaube ich, das ist jetzt weniger wünscht dir was, sondern ich bin davon überzeugt, nicht mehr eine Kilowattstunde liefern, sondern dass wir Flexibilitäten organisieren als Orchestrator in der Energie und das Ganze mit einem sehr, sehr hohen digitalen Anspruch, mit einem hohen Zugriff auf Daten, auf Steuerung auch haben. Und das ist schon eine komplett andere Welt als die, die wir heute haben. Ne? Sehr viel digitaler, ein anderes Marktverständnis, ne? Nicht mehr Lieferung von Kilowattstunden, sondern Flexibilitäten rein erneuerbar ausgelegt. Ich glaube nicht, dass es in Zukunft noch ein auch wirtschaftlich tragfähiges Stadtwerk gibt, was noch glaubt, in der Grundversorgung der Gaslieferung Geld verdienen zu können. Aber das ist, da steckt jetzt natürlich sehr viel auch eine persönliche Überzeugung, auch in Bezug auf eine erforderliche Klima- und Energiewende drin. Es steckt ein bisschen Hoffnung drin und es steckt ein bisschen Idee drin, auch wie das Geschäftsmodell eines Stadtwerks in Zukunft aussehen kann. Das ist jetzt die Mischung dessen.
Also für mich klingt das ganz wundervoll.
Finde ich auch gut. Aber wenn du dir jetzt von der Politik was wünschen könntest, also du hast ja gerade beschrieben, wie dein Stadtwerk aussieht. Wenn du dir von der Politik was wünschen würdest, was wäre das oder welche Wünsche wären das? für die Stadtwerke beziehungsweise für so eine Energiewende?
Ja. Ja, das ist jetzt, das ist immer so ein schmaler Grat zwischen eher Fingerpointing nach Berlin, aber ich versuche das dennoch mal. Ich würde jetzt weniger auf eine, ich würde weniger auf eine Maßnahmenebene gehen und sagen, so diese drei Maßnahmen müssen umgesetzt werden. Ich würde eher mal gerne ein Bild zeichnen, wie das aussehen kann. Also Punkt eins ist, ich glaube, wir müssen lernen, nicht mehr zu verwalten, sondern wirklich mal den Mut haben, das System, das Energiesystem wirklich zu verändern. So, und dafür mal drei Aufgaben. Punkt eins ist, das, was ich schon angesprochen habe, das ist die Ehrlichkeit. Ne? Wir müssen uns ehrlich machen, wir müssen erklären, was wir brauchen, wir müssen auch erklären, was das kostet. Und wir müssen auch erklären, was wir dementsprechend abverlangen. Also auch von dem Endkunden, von wem auch immer abverlangen. Was wir dann auch brauchen, ist so ein Schluss, ein Stopp mit dieser, ich nenne sie immer gerne so Sektoren-Flickschusterei. Ne? Wir haben im Moment das Thema, dass wir Strom, Wärme, Netze, Speicher, Batterien stecken in unterschiedlichen Gesetzen und unterschiedlichen Fördertöpfen. Und wenn ich das eine optimiere, dann geht das häufig auf Kosten des anderen. Also wir haben nicht den gemeinsamen, den gesamthaften Ansatz und stehen uns regelmäßig damit auch selbst im Weg. Und das ist so ein zweites Thema. Und dann ist der Punkt, den habe ich vorhin versucht, ab und zu mal mit einfließen zu lassen, den Staat umpolen. Umpolen meine ich jetzt, ich habe häufig so den Eindruck selber, ich bin ja auch immer regelmäßig auch ein Kunde und gleichzeitig auf der anderen Seite dann als Vertreter des Stadtwerkes in einer anderen Rolle unterwegs. Aber wir müssen vom Absicherer und kritisch würde ich sagen, wir reagieren sowohl auf der Stadtwerke-Seite als auch in Berlin häufig eher als Absicherer und wir müssen zum Ermöglicher. Das heißt, die Erlaubnis, wenn wir jetzt auch mal an die Wende denken, die Erlaubnis muss der Regelfall werden. Der Einspruch oder der Versuch, etwas zu verhindern, muss dann eher die Ausnahme sein. Und wir müssen mal den Mut haben, und da sehe ich im Moment auch eher das Gegenteil, wir müssen die belohnen, die sich entscheiden und nicht die, die abwarten. Also an diesem Beispiel, ne? Häufig habe ich den Eindruck, dass die, die sich entscheiden, die den Mut haben zu sagen, jetzt gehe ich mal den Weg und nehme eine Wärmepumpe, das sind manchmal bei all den Veränderungen jetzt, wenn wir auch das Gebäudemodernisierungsgesetz oder die Versuche sehen, dann habe ich den Eindruck auch manchmal so auf enttäuschte Veränderungsgestalter zu treffen, die sagen, ja gut, jetzt ist ja der auf seine Gasheizung beharrt hat, also der abgewartet hat, ist vermeintlich im Vorteil. Und deswegen eher umdenken, weg von diesem Absicherungsmechanismus hin zum Ermöglicher und die fördern, die verändern wollen und nicht die, die beharren.
Wow. Mhm. Leute, der Mann cool. Hat einen Plan, ja. Lass den mal bitte weiter nach oben an die Schaltzentrale der Macht und die Dinge mal in die richtige Richtung lenken. Und man muss auch dazu sagen, das muss ich allen Zuschauern sagen, es ist ja auch wirklich nicht einfach für Daniel, weil er wirklich in seiner Rolle hier ja auch als hier von den Stadtwerken gab es und kann ja auch nicht so frei rausreden, wie wir das hier machen. Deswegen habe ich manchmal versucht, das ein bisschen nochmal oder Felix dann nochmal so ein bisschen in diese Worte zu packen. Aber ich finde, du hast diesen Grad wunderbar geschafft, Daniel. Und ich kann auch nur sagen, ihr seid ja bei uns oft auch gewohnt, dass wir richtig sehr deutlich sprechen und draufhauen. Und da muss ich jetzt mal sagen, um da auch in Daniel in Schutz zu nehmen, ja, er hat für seine Rolle, die er einnimmt, sich weit rausgewagt. Das muss man ihm hoch anerkennen. Das muss ich jetzt an der Stelle mal sagen. Und bitte seid dann nicht böse, wenn er an manchen Stellen vielleicht nicht ganz so deutlich gesprochen hat, weil das natürlich auch nicht so einfach ist. Und das ist auch sehr, sehr mutig. Da kann ich wirklich auch mal nur sagen, auch mal im Hintergrund, es gibt ja auch den einen oder anderen Gast, der traut sich nicht hier in den Podcast rein, weil sie vielleicht auch Angst haben, um manchmal unangenehme Themen offen anzusprechen und es auch manchmal nicht einfach ist in der Rolle. Also das finde ich jetzt erstmal großartig.
Und wir bereiten gerade ein Video vor, das System China, wie dort dieses Superministerium im Grunde von wissenschaftlichen Standpunkten geprägt solche 5-Jahrespläne macht und diese dann in Gesetze gießt, wo genau das passiert, was Daniel gerade gesagt hat, nämlich dass die die machen, belohnt werden und dass eigentlich keine Verhinderung da ist im Sinne von, wir wollen unser System erhalten, sondern dass, wenn das nicht erfüllt wird, das krasse Konsequenzen hat. Das heißt, das ganze Land geht sozusagen in diese Veränderungsrichtung und die Ziele, die dort ausgesprochen werden, die sind Ziele, die immer übererfüllt werden und nicht irgendwelche politischen Maßnahmen, die dann sowieso gar niemals stattfinden, wie das bei uns bei den Klimazielen ist. Dazu haben wir auch jetzt eine Folge mit Dirk Specht, hast du vorhin schon angesprochen, Robin, aufgenommen, wie das System China funktioniert. Und ich war jetzt gerade auch eine Woche da, habe mir das dort angeguckt und das ist wirklich gigantisch, was da auf uns zurollt. Und davon können wir uns vielleicht in dem einen oder anderen Bereich, auch wenn wir jetzt nicht alles gut finden können, was China macht oder ist, aber da ein bisschen was abgucken, weil da ist wirklich ein Affentempo, was die Energiewende angeht. Und ich sage einfach nur danke, Daniel, dass du da warst. Wir haben unfassbar viel gelernt. Super interessant, dich hier zu haben. Und Leute, schreibt uns mal gerne in die Kommentare, wenn wir ihn hier nochmal haben sollen für andere Themen, rund um andere Themen zur Energiewende, die die Stadtwerke auch betreffen. Und ganz, ganz wichtig, Energielevel heißt der Podcast, genau, von Daniel und Spex. Ein toller Podcast zur Energiewende, wo die beiden alles Mögliche zum Besten geben und dort wirklich in die tiefsten Details der Energiewende reingehen und auch manchmal ein bisschen gesellschaftliche Dinge ansprechen. Mit Verteilung, also das ist wirklich sehr, sehr angenehm zu hören und macht mir immer große Freude, wenn ich da mal reinhöre. Deswegen Energielevel, der Podcast bei YouTube und auch bei anderen Podcast-Plattformen oder allen Podcast-Plattformen, die ich kenne, meine ich, seid ihr unterwegs. Und ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank, Daniel, dass du da warst und die Folge ist jetzt vorbei und verbrennen ist es hoffentlich auch bald. Dann nehme ich mir ein Beispiel am Robin und sage Dankeschön an euch. Gerne teilen diese Folgen und liken und das Abo dalassen nicht vergessen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao und
herzlichen Dank.